Ich hatte gestern zur Einleitung gesagt und will das einfach immer wiederholen, weil es mir ein sehr zentraler Punkt ist. Seelsorge, die Seelsorge Gottes, ist ja immer die Seelsorge Gottes zuerst in erster Linie, die passiert auch ganz oft einfach zwischen ihm und mir, wo überhaupt gar kein Mensch beteiligt ist. Und manchmal benutzt Gott einen Menschen, um mir zu helfen, oder er benutzt mich, um anderen zu helfen. Aber es geht bei Seelsorge ganz entscheidend immer zuerst darum, dass die Erlösung, die am Kreuz von Golgatha vollbracht wurde, dass die im Einzelnen zur Realität wird. Es geht immer wieder darum in der Seelsorge, auch wenn wir versuchen, anderen zu helfen oder wenn wir Hilfe suchen, worum geht es Gott? Ja, wir haben hier so unsere menschlichen Vorstellungen und Erwartungen. Wir haben Probleme und Situationen und Wünsche und Vorstellungen, wie andere Menschen sich verändern sollten und wie Situationen sich verändern sollten. Aber die Frage ist immer wieder auch in der seelsorgerlichen Begleitung, die ich annehme oder die ich anbiete, worum geht es meinem Gott? Und ihm geht es immer zuerst um Erlösung. Dafür kam Jesus auf diese Erde. Und wir haben gestern gesehen in der Beziehung, dass wir Menschen in Beziehungen geschaffen sind, einmal in der Beziehung zu Gott. Das werden wir jetzt gleich abschließen. Und da hatten wir gesehen, es beginnt mit der Erkenntnis der Sünde, der Verlorenheit des Menschen. Und das wird sich weiter fortziehen durch unser ganzes Leben. Gott wird uns immer wieder neu in seiner Heiligkeit begegnen, sodass wir unser eigenes Herz auch immer ein Stück tiefer erkennen und erkennen, was zwischen uns und ihm steht. Wir dürfen lernen, ihn zu erkennen, und während wir ihn erkennen, wer er ist und was ich für ihn bin, wächst in uns ja die Sehnsucht, verändert zu werden. Ich bin so ein bisschen aufgewachsen, wie ich euch sagte, mit relativ viel Druck, und da war so eher der Gedanke, also Gott ist heilig und du bist ein Sünder und jetzt gucke mal, dass du das irgendwie hinkriegst. Aber ich glaube, der Ansatz ist sehr, sehr beschwerlich und auch gar nicht evangeliumsgemäß. Sondern indem wir ihn erkennen, wer er ist, und erkennen, wie er mich sieht, wer ich für ihn bin, wächst diese Sehnsucht, verändert zu werden, aus der Begegnung mit dem Herrn. Und deswegen muss das immer im Vordergrund stehen, meiner persönlichen Bibellese, meines Nachdenkens, aber auch im Kontakt mit anderen, immer wieder neu den Blick auf unseren Herrn lenken, wer er ist. Und so wächst die Sehnsucht nach Veränderung in unseren Herzen. Wenn wir mal zum Beispiel lesen im Philipperbrief im Kapitel 2, diese sehr bekannten Sätze, Philipperbrief Kapitel 2, und dort lese ich mal noch einmal die Verse 12 und 13, den Vers 12 habe ich gestern schon mal erwähnt, Philipper 2, Vers 12, meine Geliebten, wie ihr immer gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, schafft, oder wir haben aus der Schlachterbibel die für mich etwas passendere Übersetzung gelesen, verwirklicht euer Heil, also es soll zur Wirklichkeit werden, zur Realität, verwirklicht euer Heil mit Furcht und Zittern, das heißt, es ist auch eine heilige Angelegenheit, weil es Gottes großes Ziel ist, eben die Erlösung, die Veränderung, die Erneuerung. Und dann kommt dieser befreiende Satz, denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und indem ich Gott studiere und sehe, wer er ist, in Gemeinschaft mit ihm lebe, ihn anschaue, aber auch sehe, wer bin ich für ihn, wenn ich das lebe, Geschwister, kann ich gar nicht anders, als verändert werden zu wollen, genau in der Gemeinschaft zwischen ihm und mir, im Betrachten seiner Herrlichkeit und wer ich für ihn bin, wächst ja genau dieser Wunsch nach Veränderung. Und so muss es gesund sein, nicht als einen äußeren Druck, ein Christ muss und ein Christ darf nicht, sondern es ist immer das Ergebnis unserer Gemeinschaft mit unserem Gott. Und es ist Gott selbst, der Neues schafft. Ich finde es immer wieder aufregend, das Evangelium im Alten Testament zu studieren. Manche Leute sagen, was bist du für ein komischer Christ? Das Evangelium gibt es doch erst im Neuen Testament, aber das stimmt nicht. Erstens war das Evangelium schon vor Grundlegung der Welt vorbereitet und zweitens sehen wir immer wieder Texte im Alten Testament, die zeigen, was das Evangelium ist und was dann durch Jesus Wirklichkeit wurde, sichtbar wurde. Und wenn ihr mal nur ganz kurz in den Hesekiel mit mir hineinschaut, im Kapitel 36, da wird ein bisschen von diesem Evangelium sichtbar. Hesekiel Kapitel 36 und da lese ich die Verse 26 und 27. Hesekiel 36, die Verse 26 und 27. Gott sagt dort, ich will euch ein neues Herz geben. Stehst du hier ganz deutlich, wer ist der Ursprung? Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch geben. Das heißt, eine neue Gesinnung. Ich schaffe Neues in euch. Ich bin es, der euer hartes Herz aufweicht. Ich bin es, der euer Denken erneuert. Ich bin das. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das heißt, das steinerne Herz, das so unempfindlich sein kann für Gott. Da begegnet er uns. Das ist seine Seelsorge an uns, unser steinernes Herz empfindsam zu machen für ihn und uns nicht ein fleischliches Herz geben, das wäre ja dann die falsche Richtung, sondern ein fleischernes Herz, das heißt ein empfindendes Herz für unseren Herrn und seinen Wunsch. Und dann kommt dieses, das ist für mich immer der Gipfel des Evangeliums, finde ich immer schade. Viele Christen, wenn sie über das Evangelium reden, die reden nur über Kreuz und Auferstehung und hören sie auf. Und was haben wir vor ein paar Tagen für ein wunderbares Fest gefeiert, wenn wir daran gedacht haben? Pfingsten, die Gabe des Heiligen Geistes, und das ist hier angedeutet. Vers 27, ich werde meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. So, ich will das Neue machen. Das ist Evangelium. Und indem wir eben Gott begegnen, ihn bestaunen, ihn betrachten, ihm zuhören, wächst diese Sehnsucht, ich will euch ein neues Herz geben. Und er will nicht nur das Wollen bewirken, sondern auch das Vollbringen. Denn in der Konfrontation mit dem Wort Gottes und mit dem, was er verändern will und verändern muss, weil er heilig ist, kommt ja in mir Verzweiflung auf. Weil ich kann das gar nicht leben. Ich weiß nicht, ob du das Neue Testament leben kannst. Hat mal einer zu mir gesagt, Michael, ich würde mich gerne bekehren, aber ich glaube, ich kann nicht so leben wie du. Und ich habe gesagt, es stimmt, du kannst nicht so leben wie ich, aber ich kann es auch nicht, sondern was neu geworden ist, das macht Gott, das ist das große Wunder des Evangeliums, dass er nicht nur Sünde vergibt, sondern dass er uns auch erneuert. Und jetzt machen wir da mal ein bisschen weiter. Genau, wir hatten diese, also ich bin noch bei dem Punkt Seelsorge, ist die Sorge um die Beziehung des Menschen mit Gott. Da hatten wir gesprochen über die Frage der Schuld und der Sünde, also des verlorenen Menschen, der Rettung braucht. Wir haben gesprochen von der klaren Erkenntnis Gottes und der geistlichen Identität, also wer ist er für mich, wer bin ich für ihn. Dann haben wir gestern Abend von der Frage des Vertrauens gesprochen, dass hier dass ein Teil der Seelsorge Gottes ist, dass wir lernen, ihm zu vertrauen für unser Heil, aber auch für unseren Alltag. Und dann reden wir von Gottes Dynamis, das ist also die Kraft Gottes, wenn ihr im Neuen Testament liest, die Kraft des Evangeliums. Das ist im Griechischen das Wort Dynamis, das uns entweder an den Dynamo erinnert am Fahrrad oder an das Dynamit, das Felsen sprengt. Darum geht es, das ist, was Gott in seiner großen Gnade und Treue bewirkt. Und ich möchte nur ganz kurz diese Bibeltexte euch an sie erinnern. Ich will gar nicht viel dazu sagen, weil über Heiligung hört er wahrscheinlich mal öfter mal eine Predigt, aber dass wir einfach diese Kette vor unseren Augen haben. Ja, es ist Gott, der hier etwas wirkt und es ist Gott, der es umsetzt. Und in Römer 1, Vers 16, da hat der Apostel ja diesen wunderbaren einleitenden Satz zum Römerbrief geschrieben, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es ist eine Kraft Gottes, Dynamis Gottes, die rettet. So, das ist die Kraft unseres Herrn. Und die Einleitung vom 1. Korintherbrief ist ganz ähnlich, vom gleichen Autor. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Dynamis, Gottes Kraft. So dass, wenn wir über Heiligung, was das große Anliegen Gottes ist, er will ja die Erlösung verwirklichen in deinem Leben, die soll ja sichtbar werden, ja, die Macht der Sünde soll gebrochen und überwunden werden, damit Christus in unserem Leben sichtbar wird. Das ist Gottes Prozess und das ist, was Gott in seiner Kraft bewirkt. Und Geschwister, warum sage ich das? Es fällt mir, ich habe das gestern so ein bisschen zugespitzt gesagt, dass mir in der Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte auffällt, dass Menschen heute viel häufiger in der Seelsorge reden über Probleme, die andere Menschen ihnen bereiten. Und wisst ihr, da kann man natürlich jetzt lang drüber reden. Da kommt eine Frau, die will, dass ihr Mann anders wird. Ich weiß nicht, ob ihr das schon aufgegeben habt hier, aber ich rate euch dringend, das aufzugeben. Ihr Männer, ihr Frauen könnt eure Männer nicht verändern. Wir Männer können euch Frauen auch nicht verändern. Auch nicht. Geht auch nicht. Und weißt du, wenn ich habe euch erzählt von einem Gespräch, das ich neulich hatte, wo der Mann eine Stunde geklagt hat über seine Frau. Und jetzt könnte ich jetzt mit Einstimmung, ach du armer Kerl, was kannst du denn machen, dass die ein bisschen bräver wird oder so. Nützt ja alles nichts. Ich konnte ihm dazu sagen, schau, jetzt will Gott dich verändern. Vielleicht muss es mit dir anfangen. Und das soll uns immer wieder deutlich werden, auch in der seelsorgerlichen Begleitung. Es geht nicht zuerst darum, dass der Mensch sich am Ende des Gespräches ein bisschen besser fühlt. Das hält nicht lange an. Dann kannst du im nächsten Gespräch gerade wieder anfangen. Sondern worum es geht, ist, dass das Herz des Menschen verändert wird. Viele Menschen wollen die Veränderung ihrer Lebensumstände. Die Veränderung anderer Menschen, mit denen sie zusammen sind, in der Gemeinde zum Beispiel, ja, und am Arbeitsplatz. Aber Gott will dein Herz verändern. Und weißt du, auf meine Umgebung habe ich ziemlich wenig Einfluss. Kann ich meine Gemeinde verändern? Kann ich Geschwister verändern? Kann ich Arbeitskollegen verändern? Kann ich Lebensumstände verändern? Da muss ich oft sagen, nein, kann ich nicht. Habe ich oft sehr geringen Einfluss, aber eines kann ich. Mein Herz für Gott öffne, dass er mein Herz verändert und mein Denken und meine Reaktionen. Und oft sind ja die Lebensumstände, die ein Mensch mitbringt in die Seelsorge, ein Anlass Gottes, um deutlich zu machen, was in seinem Herzen steckt. Die Reaktionen, die da rauskommen. Und da will Gott deutlich machen, schau, deine Lebensumstände sind, wie sie sind. Du lebst in einer gefallenen Welt. Was erwartest du? Du wirst keine idealen Umstände vorfinden. Die gibt es erst im Himmel und das dauert noch eine Weile, bis du da bist. Und jetzt dürfen wir verstehen, Gott will mein Herz verändern. Ist das größte Problem von mir. Soll ich euch mal verraten? Jetzt sage ich jetzt mal, mein allergrößtes Problem, das ich habe. Ich vertraue euch das mal an. Aber nicht weiter sagen, bitte. Das spricht gerade zu euch. Das ist mein großes Problem. Mein Herz, meine Reaktionen, mein Temperament, meine Denkweise, meine Empfindlichkeiten und alles Mögliche. Das kommt immer raus im Leben. Wisst ihr, durch Lebensumstände, die Gott zulässt, die mir nicht passen, durch Menschen, die mir begegnen, die mir nicht passen. Ich meine, manche denken, Michael, du hast ja so gut, du hast ja immer nur mit Gläubigen zu tun, das muss ja Himmel auf Erden sein. Ja, wenn das der Himmel ist, dann brauche ich dort nicht mehr hin. Ja, es sind auch nur Menschen, die begegnen ja auch einem Menschen, nämlich mir. So, das ist Gott, der in uns Neues schaffen will. Es geht also in der Seelsorge um Beziehungen. Der Mensch ist auf Beziehung hin geschaffen und wir haben jetzt eine Weile ein bisschen gesprochen über unsere Beziehung zu Gott. und wie wir helfen können, einander helfen können. Und damit fängt es immer wieder an. Das wird immer wieder der wichtigste Punkt in der Seelsorge sein. Wenn ich es sehr verkürzt ausdrücke, ja, wenn ich mit einem anderen Menschen spreche oder wenn ich Hilfe suche, so, wie ist deine Beziehung zu Gott? So, darum geht es mal in allererster Linie. Und wenn diese Fragen geklärt werden, liebe Geschwister, sind viele Dinge schon geklärt. Wir finden eine andere Einstellung dazu, wir verstehen, um was es Gott wirklich geht, warum er manche Dinge geschehen lässt, und dann werden Dinge recht schnell verändert werden. Es geht nicht zuerst um die Veränderung meines Lebens, sondern um die Veränderung meines Herzens. So, das ist Gottes Seelsorge. Gott ist kein Lebenstherapeut, sondern Gott ist Seelsorger und er weiß, wo mein größtes Problem sitzt. Das größte Problem sind nie unsere Lebensumstände, sondern die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Und da will der Herr uns helfen. Und das kann er auch. Er war ja in allen Dingen herausgefordert, genau wie wir, steht in Hebräer 4. Er ist mit allen Facetten des Menschseins in Berührung gekommen. Du kannst ihm nicht sagen, wo er sagt, komisch, habe ich noch nie gehört. Und dann ist er die Hilfe, die wir brauchen, dass seine Erlösung in uns verwirklicht wird. Vielleicht zum Abschluss noch 1. Thessalonicher 5, 23, auch ein Vers, den ihr wahrscheinlich kennt, wenn ich euch den Anfang sage. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Eine Schwester bei uns hat mal gesagt, Gott will kein Furnierholz, sondern Vollholz. Das verstehen auch Leute, die keine Schreiner sind. Ja? Also wenn ihr nicht den Unterschied wisst, könnt ihr mal den Josua fragen, der hat Ahnung davon. Also ich habe nicht so viel Ahnung, aber eines weiß ich, ja, Furnier, das ist nur so Pressspan, da ist so ein bisschen was obendrauf, so eine Schicht, und die ist dann bald auch mal beschädigt. Aber Vollholz, das ist durch und durch. Und so soll unser Leben sein. Nicht nur Furnier, so nach außen hin ein bisschen poliert und darunter, da ist ganz viel unbewältigte Not, sondern Veränderung unseres Herzens, Erneuerung. So, wir kommen mal zum nächsten großen Bereich. Seelsorge ist die Sorge um gesunde Beziehungen zu anderen Menschen. Ja, jemand hat mal gesagt, der Mensch ist erstaunlich. Er kann zum Mond fliegen oder eine Unmenge Daten auf immer kleinere Datenträger bringen. Aber wenn es um Beziehungen geht, ist er schnell am Ende. Ich habe gedacht, welch ein schlauer Satz. Ja, und Rockefeller, also einer dieser legendären reichen Männer, der viele Menschen zu führen hatte, der hat einmal zu Beziehungen gesagt, für den, der mit Menschen umgehen kann, zahle ich mehr als für jede andere Fähigkeit, die es unter der Sonne gibt. Also anscheinend hat er gemerkt, das ist viel schwieriger als irgendwelche technischen Probleme oder Verkaufsmethoden oder wie auch immer. Ja, Menschen, das ist die schwierige Sache. Und wir wollen mal ein paar Stichworte. Das Wesentliche ist Erinnerung, das ist euch klar, aber Petrus hat ja auch gesagt, dass ich euch immer dasselbe sage. Verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Da kommt dieser nette kleine Satz aus Römer 15, Vers 7. Der klingt so gut, wenn man hört. Nehmt einander an, gleich wie Christus euch angenommen hat. Oder Gott euch angenommen hat, wie heißt es genau? Nein, genauso wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre. Nehmt einander so an, wie Christus euch angenommen hat. Und wenn du weißt, wie Christus dich angenommen hat, und das werden wir ja, je länger wir gläubig sind, umso besser verstehen, was er da eigentlich für elende Kreaturen angenommen hat, um sie zu retten und neu zu machen und für den Himmel vorzubereiten. Er sagt, genau so will ich, dass ihr lernt, andere anzunehmen. Und vielleicht ist das in der Gemeinde Jesu manchmal das Erste, was wir mit manchen Menschen tun müssen, sie annehmen. Ich kenne ja eure Gemeindestruktur nicht so genau. Ich kenne manche oder ja von euch. Manche leben in sehr heilen Familien, da ist alles toll. Ob es immer so heil ist, wie es mir vorkommt, das weiß ich besser nicht. Aber es gibt sehr viele Menschen, die eben dieses Angenommensein nicht erlebt haben, wenig erlebt haben. Und Gemeinde ist eigentlich die ganz große Chance, dass sie einmal angenommen werden von anderen Menschen, vielleicht einmal freundlich und liebevoll angeschaut werden und bedingungslos einfach mal akzeptiert werden, einfach als Mensch. Wir müssen nicht jeden, der da kommt, gleich als Bruder oder Schwester in Christus behandeln, wenn wir es nicht wissen, ja, ob derjenige Christus kennt. Aber ihn mal anzunehmen, wie er ist. Jakobus hat davon geschrieben, wenn ein Fremder in eure Gemeinde kommt, ja, dann, der nicht so schöne Kleider hat, dann sagt er, kann sich mal ganz da hinten hinsetzen. Ja, das ist so die menschliche Reaktion. Aber Christus hat es genau anders gemacht. Ihr wisst ja, wo er hingegangen ist. Ja? Zu den Huren, zu den Zöllnern, zu den Outcasts. Wer hat die Geburt Jesu angekündigt bekommen? Es waren die Hirten, ja, die Ausgestoßenen. Da ist Gottes Wort hingegangen. Und ein Seelsorgelehrer, der hat einmal über die Begegnung von Jesus mit Zachäus etwas ganz Interessantes geschrieben. Ich weiß nicht, ob du dir die Auslegung zu eigen machst, aber ich fand den Gedanke mal sehr anregend. Jesus sagt nicht einmal zu Zachäus, Gott hat dich lieb. Er sagt es ihm nicht. Jedenfalls wird es uns nicht berichtet. Aber er sagt, ich will dein Gast sein. Und dieser Autor zieht daraus die Schlussfolgerung, Menschen wie Zachäus brauchen die Erfahrung des bedingungslosen Angenommenseins. Jesus akzeptiert den Menschen Zachäus, der in dem Gauner Zachäus ein einsames Dasein fristet. Also in dem Gauner Zachäus gab es den Menschen Zachäus, der natürlich aus eigener Schuld und Sünde ziemlich alleine geworden war. Jesus akzeptiert genau diesen Menschen. Er sagt ihm nicht, Gott liebt dich, sondern er zeigt es ihm. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne seelsorgerliche Tätigkeit. Weißt du, da muss man kein Seelsorgeseminar besucht haben, da muss man keine psychologischen Kenntnisse haben, da muss man nicht irgendwelche Seelsorgetechniken studiert haben, so nützlich das alles sein kann. Sondern es geht einfach um Liebe. Geschwister, gelebte Liebe ist Seelsorge. Wir könnten uns manche Gespräche ersparen, und manche langen Prozesse, dass Menschen heil werden, wenn wir ihnen einfach die Liebe Gottes zeigen. Und bitteschön, die Liebe Gottes heißt nicht nur, ich verhätschel dich, ich komme zu dir zum Essen oder noch besser, ich lade dich ein und zahle auch noch die Rechnung im Gasthaus womöglich. Und ich sage dir nette Worte und mache dir schöne Geschenke. Das ist nicht alles. Wir sollen Menschen nicht verwöhnen, wir sollen ihnen die Liebe Gottes bringen. Die Liebe Gottes, die annimmt, aber die ein Ziel hat. Die Liebe Gottes, die annimmt, aber Veränderung will, Heilung will, Hilfe will für den Menschen. Und die Hilfe endet nicht mit dem, ich lade dich mal zum Mittagessen ein. Das kann aber damit beginnen. Und was tatsächlich auch manche Menschen berichtet haben, die haben gesagt, weißt du, ich bin in eure Gemeinde gekommen und das sind alle so heilig und alle so fromm. Jedenfalls schien es ihnen so. Ja, wir haben so Predigten mit hohem Anspruch und Lieder und dann unser Verhalten am Sonntagmorgen ist ja so ziemlich gut. Vermutlich mal bei euch, also wenn ich in Straunreuth war, war es immer so, war keiner böse zu mir. Und dann sagen sie, ja, weißt du, da komme ich einfach nicht mit. Da komme ich mich so wie so ein Außenseiter vor. Ich bin nicht so fromm, ich bin nicht so heilig, ich bin nicht so gut wie ihr. Und da beginnt Seelsorge. Gerade in bibeltreuen Gemeinden kann es passieren, dass Menschen sich nicht so verstanden fühlen und überfordert fühlen. Mit dem Anspruch, der gar nicht unbedingt an sie formuliert wird, also du musst dich mal ändern, sondern einfach durch das Gemeindeleben. Sie werden mit einer Welt konfrontiert, die völlig fremd ist für sie. Und da braucht es, dass Menschen die Liebe, die Annahme durch Gott erfahren, und vielleicht hilft es ihnen am Ende, sich auch selber besser anzunehmen. So mal, nochmal so viel dazu. Ein zweiter Aspekt, der jetzt euch vielleicht ein bisschen überrascht, vielleicht sagst du, genau darauf habe ich gewartet, keine Ahnung, zu gesunden Beziehungen untereinander gehört auch die Konfliktfähigkeit. Ich muss sagen, wenn wir dieses Lied singen, 407 im Grünen, kennt ihr alle, gut, dass wir einander haben, ja, singt sich leichter, als dass es immer so gelebt wird. Und da gibt es eine Sequenz, die habe ich hier aufgeschrieben, da muss ich immer überlegen, ob ich das singen will. Und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. Aber Christen sollen doch gar nicht streiten. Also ich weiß nicht genau, was Manfred Siebald sich so genau vorgestellt hatte, als er diese Zeilen da getextet hat. Aber wenn ich das singe, dann stelle ich mir jetzt nicht zwei Christen vor, die mit Fäusten einander drohen, aneinander anbrüllen und böse Worte sagen, sondern die mal Konflikte, wie sie zwischen Menschen unvermeidbar sind, auch mal angehen. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die unter Christen manchmal ein bisschen schwach entwickelt ist, überhaupt mal Konflikte anzunehmen, und wenn man sie annimmt, sie dann richtig anzunehmen. Ich war mit 41 Jahren nach einer Erschöpfungszeit in einer Reha, in einer christlichen Reha, hatte einen gläubigen Arzt, und er hat mit mir so erkundet, was denn so die Ursachen gewesen sind für meinen Erschöpfungszustand. Und dann habe ich ihm mal aufgezählt, was ich alles gemacht habe in der letzten Zeit. Und es war viel, richtig viel. Auch Dinge, die mich richtig an Grenzen brachten. Und ich habe gedacht, es wird ihn bestimmt jetzt beeindrucken. Und er wird sehen, naja, kein Wunder. Hat er aber nicht. Er hat gesagt, Hapl, das ist nicht Ihr Problem. Sie sind 41 Jahre alt, Sie sind körperlich völlig gesund. Sie können schon was leisten. Aber haben Sie Spannungen? Ich sagte, ja. Und dann haben wir genau darüber gesprochen. Und er hatte genau den Punkt getroffen. Und dann sagte er mir, nachdem wir so eine Spannung besprochen haben, wie ich damit umgehe, nämlich ganz fromm, weißt du, immer demütig sein und schweigen und schlucken und auf die Zunge beißen und so. Der unterste Weg ist immer frei. Das ist so ein typischer pietistischer Satz, der eine wichtige Wahrheit ist, aber eben nicht die ganze. Und dann sagte er zu mir, Herr Hapl, Sie sind nicht konfliktfähig. Ich habe später mal im Spaß gesagt, ich wäre ihm am liebsten mal an die Gurgel gesprungen, um ihm zu zeigen, dass ich das sehr wohl bin. Aber das wäre ja Aggression gewesen und nicht Konfliktfähigkeit. Und da haben wir mal angefangen zu reden, und ich hatte dann genügend Zeit zum Nachdenken, und da ist mir vieles aufgegangen. Und einiges von dem werde ich euch heute Morgen, oder wir schauen, wie lange ich brauche, aber im Laufe des Tages berichten. Lasst uns mal diese zwei Verse lesen in Epheser 4. Epheser 4, Vers 25 und 26. Und ihr wisst ja, altes Auslegungsprinzip, Texte immer in ihrem Zusammenhang zu lesen. Gell? So, und jetzt steht hier Epheser 4, Vers 25, darum legt die Lüge ab, und rede die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, dann sündigt dabei nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Diese zwei Verse wollte ich mal bewusst im Zusammenhang lesen. Wir kennen sie ja beide. Aber dass die was miteinander zu tun haben, muss man immer mal auch entdecken. Also wenn es heißt, legt die Lüge ab und rede die Wahrheit, heißt, ich soll dich nicht anlügen. Also ich soll dir keine Lügen erzählen. Natürlich sagt der Vers das auch. Christen sollen ja einander nicht anlügen. Aber vielleicht geht es hier noch ein bisschen mehr. Wisst ihr, es gibt auch eine gelebte Lüge. Ich gucke dich ganz freundlich an und denke, bin ich froh, wenn ich die nicht mehr sehe. Also, keine Angst. Nicht bei dir, nicht bei dir. Ha? Genau. Legt die Lüge ab und rede die Wahrheit. Und zürnt ihr, dann sündigt dabei nicht. Und vielleicht müssen wir manchmal auch lernen, über unseren Zorn zu reden. Manche denken, oh, das ist sowas Unbiblisches, sowas Sündiges. Da muss ich mit Jesus drüber reden und ablegen. Ja, das stimmt. Das ist mal immer die erste Adresse. Alles, was Grenzen überschreitet und Sünde wird, wie es hier steht, zürnt ihr, dann sündigt aber nicht. Das tun wir aber oft, wenn wir zürnen, weil wir die Kontrolle verlieren und Dinge denken oder sagen, die Gott gar keine Freude machen. Natürlich bringen wir das dem Herrn, klar. Aber das ist jetzt nicht mein Punkt. Sondern wir müssen lernen, auch über Konflikte zu reden. Es gibt ganz verschiedene Menschentypen, wenn ihr das schon mal gemerkt haben solltet, und die gehen dann auch mit Konflikten sehr unterschiedlich um. Ich gebe dir mal 4 Beispiele. Ich weiß nicht, ob du dich findest. Wenn du sagst, Michael, ich war nicht dabei, ich sage dir mal, was ich für ein Konflikttyp bin, dann lerne ich nämlich dazu. Okay? Erster Typ, die flüchten gerne oder am liebsten vor Konflikten und sind nicht bereit zu reden. Sie fürchten sich vor Konflikten. Sie flüchten davor und wollen nicht reden. Und ihnen müssen wir Mut machen über ihr Erleben. Vielleicht auch über ihre Schuld in dem Konflikt mal zu reden. Denn nicht adressierte, also nicht behandelte Konflikte sind wie Schwelbrände. Ja? So ein Schwelbrand, der ist ja unter einer Oberfläche, das ist brandgefährlich. Im buchstäblichen Sinne. Ja, das sieht man noch nicht, aber wenn der Schwelbrand nicht behandelt wird, dann kann er fatale Folgen haben. Das ist der erste Konflikttyp. Er redet einfach nicht und läuft davon. Es ist zu viel Arbeit und zu anstrengend oder hat er zu viel Angst oder was auch immer. Zweiter Konflikttyp. Das sind Menschen, die sind so harmoniebedürftig, dass sie alles der Beziehung unterordnen. Bis dahin, dass sie sich auf ganz ungesunde Weise selbst verleugnen. Jesus redet ja von Selbstverleugnung, aber es gibt auch eine ungesunde Selbstverleugnung, wo ich überhaupt gar nicht mehr vorkomme. Und wir müssen solchen Menschen helfen, eine biblisch begründete Meinung zu haben und sie aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den anderen Menschen auch auszusprechen. Denn weißt du, nicht gelöste Konflikte zerstören Vertrauen. Wenn zwischen dir und mir ein Konflikt ist, sag mal, ich empfinde einen Konflikt zu dir und ich rede nie darüber, das nagt ja in mir und das wird zwangsläufig eine Distanz schaffen zwischen mir und dir, das geht gar nicht anders. Und deswegen ist es so gefährlich, wenn Menschen über die Maßen harmoniebedürftig sind und sich verleugnen und verleugnen und verleugnen, nur damit die Beziehung erhalten bleibt. So war ich ein Stück weit. Ich habe durch meine Biografie innerhalb weniger Jahre meine ganze Familie verloren und deswegen hatte ich eine tief sitzende Angst in mir, wieder Menschen zu verlieren. Und deswegen habe ich manchmal nichts gesagt, weil ich dachte, wenn ich der Gisela sage, was ich jetzt mal denke, dann dreht die sich um und will nichts mehr mit mir zu tun haben. Es war meine Harmoniesucht und die wurde irgendwann ungesund. So kann man auf die Dauer nicht gut leben. Das ist der zweite Harmonietyp, der bis zur Selbstverleugnung harmoniebedürftig ist. Der dritte, der liebt den Machtkampf. Der packt den Stier bei den Hörnern, der lässt sich so schnell nichts gefallen. Der sorgt für klare Verhältnisse, das muss doch mal gesagt werden. Und solche Menschen dulden dann selten Kompromisse. Nur ihr Standpunkt zählt. Und solche Menschen müssen ermahnt werden zur Demut und zur Sanftmut. Wir müssen nicht für unsere Position kämpfen, wenn wir in unserer geistlichen Identität gesund sind. Es gibt nämlich Menschen, die kämpfen nur für ihr Recht, weil sie keine gesunde Selbstwahrnehmung haben. Die müssen sich immer erkämpfen. Und jede gewonnene Diskussion und jeder gewonnene Konflikt ist Selbstbestätigung. Das gibt eine schräge Persönlichkeit. Und dann gibt es noch einen Typen. Der ist ein bisschen anders wie der Harmoniesüchtige. Der ist tot. Ich muss gerade mal gucken, ob ich das da aufgeschrieben habe. Nee. Der ist total lösungsorientiert. Der akzeptiert die Meinung des anderen, er hat auch eine Meinung, aber ihm geht es nur um eins, wir müssen Kompromisse finden. Du denkst, das ist doch gut. Nicht immer. Denn weißt du, mancher Kompromiss geht zu Lasten der Wahrheit. Zum Beispiel auch der Wahrheit von Gottes Wort. Und wenn ich ein Konflikttyp bin, der immer den Ausgleich sucht, immer die Lösung sucht, immer den Kompromiss sucht, der muss aufpassen, dass er die Wahrheit des Wortes Gottes nicht verliert. Wir können hemmungslos pragmatisch werden. Hauptsache, wir vertragen uns wieder. Aber ob Gott damit einverstanden ist, steht vielleicht auf einem anderen Blatt. So gibt es ganz verschiedene Konflikttypen. Ich weiß nicht, ob du dich gefunden hast in einem von ihnen. Wie gesagt, wenn du dich outen möchtest, darfst mir nachher gerne sagen, welcher Typ hier noch fehlte. Natürlich fehlen da welche. Ich will euch auch nicht endlos mit Konflikttypen hier vollballern. Und wir brauchen eine gesunde Konfliktfähigkeit. Ich werde euch das gleich an einem Beispiel noch zeigen. Dazu gehört natürlich auch die Vergebungsbereitschaft. Es gibt viele Konflikte, die nur durch Vergebung gelöst werden können. Und wir wissen, was das für ein schwieriges Thema sein kann. Ich mache das Fass heute gar nicht auf, weil es ein Riesenthema. Das ist vielleicht für die nächste das nächste Gemeindeseminar, ein seminarfüllendes Thema. Wie ist das mit Vergebung und Vergebungsbereitschaft und so weiter. Ja? Ja, schöner Traktor, gell? So, ja. Freue mich für ihn, dass er, ja, das bringt uns, müssen wir jetzt alles zumachen. Lass offen, der ist ja schon wieder vorbei. Ja, und freu dich, dass du es nicht machen musst. Ja? Ja, genau. Und dass der eine Maschine hat und nicht mit der Forke in der Hand das alles drehen muss. Vergebung natürlich ein ganz großes Thema in Konflikten. Beiderseitig, dass ich die Demut besitze, Vergebung zu suchen beim anderen, mich zu meiner Schuld zu stellen, auch wenn ich der Meinung bin, das sind wir ja meistens. Mein Anteil an unserem Streit ist ja viel kleiner wie deiner. Eigentlich müsstest du ja anfangen. Aber ich bin ja jetzt so demütig und reiche dir huldvollst die Hand, indem ich mal meine kleine Schuld bekenne. Aber ich möchte euch zu diesem Thema noch einen Punkt sagen. Und das hat auch mit dieser Konfliktfähigkeit zu tun. Ich habe es mal so genannt, Stärkung eines gesunden Standpunktes. Ich habe euch erzählt von mir, als ich da in der Reha war und der Arzt mir sagte, ich sei nicht konfliktfähig und ich dann angefangen habe nachzudenken über einen ganz bestimmten Konflikt, der mich jahrelang schwer belastet hat, sehr schwer belastet hat. Und ich habe einen neuen Umgang damit gesucht. Also wenn der Doktor sagt, immer nur schlucken und schweigen und den untersten Weg gehen, sei nicht so der Weisheit letzter Schluss, dann habe ich gesucht, ja, was kann ich denn sonst tun? Und sag mal, was mir dann einfiel, da wäre mir manches eingefallen, was ich dann tun könnte. Aber mir war ja die Frage, was sagt denn Gott? Denn er ist ja mein Seelsorger. Und wenn ich jetzt nur so irgendwelche Psychotechniken anwende oder was die Welt sagt und so, ja, musst halt so eine Puppe daheim bauen und dann verprügelst du die oder so. Ja, also das wäre jetzt nicht gerade mein Stil gewesen und ich sicher auch nicht der Stil unseres Herrn. Aber mir hat dann eine Geschichte der Bibel sehr geholfen, hier ein Stück Befreiung zu erleben, das auch mal tun zu dürfen und zwar mit vollem Fug und Recht. Und das findet ihr in 1. Samuel 24 ab Vers 9, die Geschichte zwischen Saul und David oder David und Saul, und zwar in der Szene mit der Höhle. Ihr kennt ja die Geschichte, jedes Kind, das Kindergottesdienste bei euch eine Weile besucht hat, kennt die Geschichte, ja, David ist auf der Flucht vor Saul versteckt sich in der Höhle mit seinen Männern ganz hinten drin und dann kommt der Saul rein und naja, das übergehen wir jetzt, was er da gemacht hat und dann geht er wieder raus. Nein, und in der Höhle sagen ja die Freunde vom David, das ist der Moment, von dem Gott gesprochen hat. Jetzt hast du die Chance von Gott vorbereitet. Ein Wort und wir erledigen dein Problem. David wehrt ihnen, sagt, ich werde meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Und jetzt kommt, was er aber gemacht hat. Und das finde ich so schulbuchmäßig, weil es nicht in jeder Situation das richtige Verhalten ist. Bitte, ich habe euch gesagt, das sind die Dinge. Ja, einmal nehmt einander an, das ist mal das Erste, was ich zu tun habe, wenn ich einen Konflikt habe. Darf ich auch mal lernen, Demut und Liebe. Ich darf lernen, was bin ich für ein Konflikttyp, was muss ich denn eigentlich lernen, bevor ich den Konflikt angebe, auch mal zu sehen, wer bin ich selbst. Dass ich lerne, zu vergeben und Dinge dann auch mal zu beerdigen und sagen, okay, ist vergeben und dann heißt es aber auch, ich will nicht mehr daran denken. Aber es kann auch Momente geben, da kommt das zum Tragen. Das lesen wir jetzt. Da machte sich David danach auch auf und ging aus der Höhle und rief Saul nach, mein Herr und König. Wie hättest du Saul angesprochen in der Situation? Du bist seit Jahren auf der Flucht. Du bist bedroht mit dem Tod, du bist übelst behandelt worden. Und jetzt hast du gerade eben die Chance gehabt, den zu massakrieren. Und jetzt gehst du raus aus der Höhle und du musst ihn immer ansprechen, dass du seine Aufmerksamkeit auf dich lenkst. Wie hättest du das gemacht? Also ich hätte wahrscheinlich gesagt, hey, oder so, oder hallo, oder weiß nicht, was man hebräisch so gesagt hätte. Einfach so, dass der mal merkt, da ist jemand. Shalom. Shalom, ja. Ja, Thomas, du hättest das bestimmt gesagt. Ja, bestimmt, ja. Ihr hättet vielleicht gesagt, Servus oder so oder irgendwas, ja. Und David sagt, mein Herr und mein König. Was lernen wir dabei? Du musst jetzt nicht vor dem anderen niederfallen, wie es David dir getan hat, weil der andere ist in der Regel nicht dein König und nicht dein Herr. Aber was er hier zeigt, ist, er ist sehr respektvoll. Mein Herr und mein König. Er zeigt Respekt. Und Geschwister, wenn wir Konflikte ansprechen müssen, ob in der Ehe oder zwischen Geschwistern, ist das mal das Allererste, der Respekt. Und was ich euch sehr rate, ist, dieses eine Blatt, was ich euch da drüben übrigens wieder nachgedruckt habe, und wenn es nicht reicht, drucke ich nochmal, da ist diese Hilfen zum biblischen Selbstbild, ja, das verleiben wir uns ein, sagen, ach, ist das schön, wer Jesus für mich ist. Bloß vergiss nicht, wenn der Konflikt in der Gemeinde ist, dann gilt das für den anderen auch. Und bevor du jetzt mit einem Bruder oder einer Schwester oder deinem geliebten Ehepartner redest, ruf dir in Erinnerung, wer ist der andere für Gott? Wenn ich mit dir einen Konflikt habe, ja, und müsste es mal ansprechen und mir überlege, wer ist der eigentlich für Gott, dann werde ich sehr vorsichtig, wie ich mit ihm anrede, weil sonst kriege ich ein Problem mit Gott. Ja, ist ein großes Problem. Ich habe gesagt, du hast ja einen relativ freundlichen, sanften Mann, also so kenne ich ihn jedenfalls, aber wenn ich mit der Gisela jetzt unangemessen umgehe, dann lerne ich den Tom vielleicht von der anderen Seite kennen. Hoffentlich. Dass er mal sagt, so redest du nicht mit meiner Frau. Und vielleicht müsste Gott uns manchmal sagen, so redest du nicht mit meiner Braut. Wenn die Gemeinde Jesu ist die Braut unseres Herrn. Das ist das Erste, was ich lerne. Respekt nicht verlieren. Punkt 2. Warum hörst du auf die Worte der Menschen, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück? Er drückt seinen Schmerz aus. Da ist was passiert, es tut ihm einfach weh. Leute sagen, und du glaubst es auch noch? Ich suche dein Unglück. Das tut mir weh, dass du so über mich denkst. Das sagt er dem Saul. Er drückt seinen Schmerz aus. Er sagt ihm offen, was er fühlt. Und wisst ihr, das ist manchmal so wichtig, wenn wir Konflikte haben, dass wir auch mal ehrlich sagen, wie es mir geht. Wir müssen nicht auf den anderen gucken, du Schuft und was du wieder falsch gemacht hast. Nein, wie geht es mir? Das stand mal übrigens in weltlichen Seminaren auch. Ja? Man hat erst zu sagen, wie geht es mir mit dieser Situation? Und dann erinnert er ihn und sagt, Sie am heutigen Tag haben deine Augen gesehen, dass sich der Herr in der Höhle in meine Hand gegeben hat. Man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte, aber ich habe dich verschont, denn ich sagte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Sieh, mein Vater, sieh doch den Zipfel von deinem Rock in meiner Hand. Er gibt ihm den Beweis seiner Liebe. Er sagt ihm nicht nur, ich liebe dich, Saul, sondern er gibt ihm einen Beweis. Und wenn wir Konflikte lösen wollen, dann musst du für den anderen rüberkommen. Du, mir liegt an dir. Ich bin jetzt nicht nur dazu da, um mich, darf ich es mal so etwas grob ausdrücken, mich auszukotzen und mal dir an den Kopf zu knallen, was mich alles nervt an dir. Sondern dass deutlich wird, das Motiv, aus dem ich handle, ist nicht zuerst mein Zorn, sondern meine Liebe. Denn ich will, dass diese Trennung zwischen dir und mir überwunden wird. Und dann kommt ein weiterer Punkt. Vers 13. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir. Und der Herr wird mich an dir rächen. Er macht ihm also auch deutlich, Saul, du bist schwer schuldig geworden. Und er sagt nicht, ich werde mich rächen oder das zahle ich dir heim oder das vergesse ich dir nie. Sondern er verweist ihn auf Gott und sagt, weißt du, wie du hier handelst, du musst dir mal überlegen, wie Gott darüber denkt und dass Gott es auf die Dauer nicht ungeschehen lässt. Es gehört auch zu einer Konfliktfähigkeit, Schuld auch anzusprechen. Zu sagen, schau, das passiert und das ist aus meiner Sicht nicht richtig in deinem Verhalten mir gegenüber. Er drückt nochmal seine Demut aus. Wem jagst du nach? Einem einzelnen Floh, einem toten Hund. Und sagt nochmal, der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Und er sehe zu und führe meine Sache und schaffe mir Recht und meine Hand. Also Saul, ich regel das nicht. Petrus sagt das auch mal im ersten Petrusbrief. Wir sollen die Nöte dem anheimstellen, der gerecht richtet. Wir tun das nicht immer gerecht. Wir dürfen Dinge Gott anheimstellen, dass er damit umgeht. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte für unsere Beziehungen auch miteinander. Das ist ja nicht alles, versteht ihr? Aber es geht immer um Seelsorge. Und manchmal haben wir mit Menschen zu tun, die in einem Konflikt stehen und unseren Rat suchen. Oder du bist in einem Konflikt und denkst, ich sollte da mal was unternehmen. Und vielleicht sind das hier ein paar Punkte, die dir helfen können. Ich lasse das Bild einfach jetzt mal stehen. Wir machen ein paar Minuten Pause. 11:05 würde ich genau wie gestern weitermachen, ob ihr da seid oder nicht. Ja? Und wenn du willst, kannst du ein bisschen nachdenken und oder egal was tun. 11:05 machen wir weiter. Ja, kommen wir noch in der letzten bedeutend kürzeren Runde. Also ihr Wanderer, die zweite Einheit wird nicht so lange wie die erste. Weil jetzt geht es um uns und da wollen wir nicht so viel Zeit verbringen mit uns. Nein, jetzt haben wir genug, genau, ja. Aber ich hatte ja so den Dreiklang versucht zu zeigen, wir Menschen leben in Beziehungen, das ist Menschsein, die Beziehung zu Gott. Und wir haben jetzt ein bisschen gesprochen über die Beziehung zu anderen Menschen, ja, wo wir da Menschen auch helfen können, vielleicht in der Seelsorge. Wie gesagt, das sind ja alles nur einführende Gedanken. Aber wir haben ja noch mit einer Ebene zu tun, von Beziehungen, wo ich vorhin sagte, vielleicht ist das manchmal die schwierigste, und das ist die Beziehung zu uns selbst. Die ist ja auch noch zu bewältigen. Mancher hat mit sich überhaupt kein Problem, weil er furchtbar von sich überzeugt ist. Er sagt nur, die anderen haben Probleme, ich habe kein Problem mit mir. Ja, Ja, okay, dann lebt er gut für sein Empfinden, ob es das Beste ist, das lassen wir offen. Und da gibt es andere, die sind so voller Selbstzweifel, dass sie nur noch um sich selber drehen und alle Probleme der Welt nur in sich sehen. Das wäre das andere Extrem. Und zwischen den beiden bewegen wir uns halt, und ich weiß ja nicht, wo du jetzt so stehst. Der Erich Schick in seinem Buch Seelsorge an sich selbst oder Seelsorge an der eigenen Seele hat mal diesen steilen Satz gesagt. Ich bin nie ganz sicher, ob ich ihn wirklich so unterstreichen würde, besonders ein Wort. Er hat gesagt, wir Menschen scheitern nie an den Aufgaben, sondern an uns selbst. Also so absolute Aussagen haben ja immer eine gewisse Gefahr, ja, dass man sie auch ein bisschen vertun kann. Ich hätte vielleicht eher gesagt, meistens, aber vielleicht hat er ja auch recht. Das darfst du für dich übersetzen, ist kein Bibelvers, deswegen darfst du da das auch mal anzweifeln. Warum ist das so? Ich glaube, in allen Lebenssituationen, die wir durchleben, ob es wachsende Aufgaben sind, eben, ich habe eine neue Arbeitsstelle oder komme nach dem Studium zum ersten Mal in eine Arbeitsstelle oder wir haben einen Umzug in eine andere Stadt oder wir kriegen gerade das fünfte Kind oder die Mutter, mit der ich eine enge Beziehung hatte, ist verstorben. Und so haben wir dann mit uns zu tun. Und ich glaube zwar eben, dass es ein sehr ungesundes Beschäftigen mit mir selber geht, dass man immer nur laufenden eigenen Puls fühlt und immer nur das Leben bestimmt nach dem, wie ich mich gerade fühle. Das wäre sicherlich ungesund. Und doch glaube ich, ist es wichtig für uns Menschen, dass wir uns auch ein Stück weit kennenlernen selber. Auch mal ein bisschen sehen, wie ticke ich eigentlich. Zum Beispiel, was macht mir Angst? Bei dem einen ist es ganz profan. Also wenn ich sage profan, meine ich nicht, ist jetzt nicht so bedeutend. Ich habe Angst vor Hunden. Ja, haben ja manche Leute. Aber man hat vielleicht auch andere Ängste vor Aufgaben, vor bestimmten Menschentypen oder die Zukunft ganz allgemein oder die Politik oder was auch immer. Was macht mir Angst? Das ist natürlich eine Frage nur für Frauen, weil Männer wissen da nicht, was das ist. Angst. Wir haben das ja nicht. Und auch die zweite Frage kann mal zum Nachdenken, vielleicht im Urlaub dienen. Wie gut kann ich eigene Grenzen akzeptieren? Das ist eher was für Männer. Männer sind ja grenzenlos stark und schlau und anpassungsfähig und haben ja alles im Griff. Aber selbst bei Männern soll das vorkommen, dass sie Grenzen haben. Und dann auch mal feststellen, wie kann ich denn umgehen mit Grenzen? Was löst das in mir aus? Selbstzweifel vielleicht oder ja, dass ich mich selber täusche vielleicht? Oder was sind meine heimlichen Motive für meine Arbeit? Es gilt nicht nur für Pastoren, diese Frage, sondern auch für jeden anderen, der seinen Beruf ausübt. Was ist letztlich mein Motiv? Oder auch manchmal die Frage, welche Abgründe finde ich in meinem Herzen? Wenn Paulus in Römer 7, Vers 18 sagt, in mir, in meinem Fleisch und Blut wohnt nichts Gutes, dann wirst du wahrscheinlich kaum behaupten wollen, dass du viel besser bist wie er. Und so lernen wir uns kennen und wir lernen uns vielleicht auch ein bisschen mehr verstehen. Ich bin nicht so dieser kontemplative Typ, der sich also so oft in sich selber hinein versenkt und seine Gefühle erkundet und seinen Pulsschlag und so. Das ist nicht so meins. Meine Frau ist auch nicht so. Ich muss da mal zumachen. Wenn ich meine Frau sicher zum Lachen bringen will, und es ist nicht so schwer, wir lachen sehr viel miteinander, aber wenn ich sie zum Lachen bringen will, dann setze ich mich neben sie und nehme ihre Hand zwischen meine Hände und frage sie: Schatz, wie war dein Tag? Und dann lacht sie und sagt: Hör auf mit dem Quatsch. Sag du, manche Frau wäre froh, ihr Mann würde das mal fragen. Aber ich weiß ja bei meiner Frau, sie ist auch nicht so der Typ, ich auch nicht. Aber ich habe in meinem Leben auch Erlebnisse gehabt, wo ich meine Reaktionen überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe nicht begriffen, warum denke ich jetzt so? Warum reagiere ich jetzt so? Und das ist ja manchmal gut, sich das auch mal selbstkritisch zu fragen und sich das auch mal einzugestehen, ich verstehe mich gerade selber nicht. Manchmal denke ich, wenn ich jetzt der Michael Happle gegenüber sitzen würde, so in einem seelsorgerlichen Gespräch, ja, und er würde mir seine Gefühle sagen, dann könnte ich vielleicht was dazu sagen. Aber ich selber bin dann mal in einem Denken über mich, auf das ich nicht so schnell eine Antwort finde. Und ich glaube, es ist ein Zeichen auch menschlicher Reife. Jetzt nicht, dass man einen Kurs belegt, wie entdecke ich mich selbst. Ich glaube, das Leben und der Herr, der unser Leben schreibt, der hat das schon eingebaut. Da muss ich kein extra Seminar besuchen. Aber mal hellhörig werden und mal nachdenken und auch Situationen, die ich erlebe, in das Gespräch mit dem Herrn zu nehmen und nicht einfach drüber wegzugehen, sondern ihm mal zuzuhören, ihm mal Fragen zu stellen. Das kann sehr, sehr hilfreich sein. Und für mich immer sehr wichtig, dass wir es nicht tun, losgelöst von der Schrift. Es gibt so viele auch christliche Lebensratgeber, die schreiben so viel über sich selbst lieben und sich selbst annehmen. Und da ist ja manches Gute dabei, aber manches geht ganz weit weg von der Schrift. Wir brauchen da ja ein gesundes Verhältnis. Es gibt ja auch noch die Selbstverleugnung, die gibt es ja auch noch, von der immerhin Jesus spricht. Und doch darf ich auch lernen, mich selber wahrzunehmen und zu verstehen, wer ich bin, aber immer im Gespräch mit ihm. Und dann, Geschwister, ist es ganz wichtig, auch wenn ich einem anderen helfe, sich selber zu verstehen. Manchmal habe ich in der Seelsorge mit Leuten zu tun, die sind so unbarmherzig mit sich selbst. Die haben ganz scharfe Urteile über den schlechten Zustand ihres geistlichen Lebens und wie kleingläubig sie sind. Und dann muss ich manchmal sagen, jetzt mal langsam, lass uns mal ein bisschen dein Leben angucken, was da gerade so los ist. Ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, wenn dann eine Mutter von 5 kleinen Kindern sagt, weißt du, ich bin eine ganz schlechte Christin, ich bete nicht jeden Tag 1,5 Stunden auf den Knien abseits in meinem Kämmerlein, wie es der Herr Jesus geboten hat. Dann muss ich hier mal sagen, es gäbe auch andere Formen des Betens und dass der Herr Jesus auch nicht von 1,5 Stunden gesprochen hat. Und so darf man Menschen auch mal die Augen öffnen, dass sie nicht so unbarmherzig mit sich selber umgehen. Das ist das andere Extrem. Und dass wir das immer wieder mit der offenen Bibel tun und ihm beten, Herr, bewahre mich vor allem drehen um mich selbst, dass ich irgendwann anfange, mich zu bedauern und zu beweihräuchern und zu entschuldigen. Denn alles, was ich feststelle an mir, an meiner Persönlichkeit, das ist ein häufiger Besucher, der Mbappé hier, gell? Was habe ich jetzt sagen wollen? So ein Ausnahmefußballer, der bringt einmal aus dem Konzept, ja. Was habe ich denn zum Schluss gesagt? Alles, was ich feststelle an mir. Ja, alles, was ich feststelle an mir, vielleicht an Macken, wie ich sagte, ich verstehe mich manchmal selber nicht. Oder auch, wo wir Dinge sehen in unserem Leben und wissen, warum das so ist, weil meine Biografie vielleicht Spuren hinterlassen hat in meinem Leben. Geschwister, das kann eine Erklärung sein für manche Empfindungen oder Reaktionen, aber bitteschön, es ist keine Entschuldigung. Denn ich glaube, dass Jesus wirklich Schaden gut macht. Er ist gekommen nicht nur, um unsere Sünden zu vergeben, sondern er ist auch gekommen, um das, was die Sünde krank gemacht hat in uns und verbogen hat, zu heilen. Wir dürfen also uns wahrnehmen, wie wir sind, auch im Bild, im Licht unserer Biografie, unserer Prägungen, die wir mitbekommen haben, der Charaktere, die wir vererbt bekommen haben. Aber es ist keine Entschuldigung. Wir wollen uns immer wieder neu vor dem Herrn auch entdecken. Und da will ich euch zum Schluss an eine Geschichte erinnern, die ihr wahrscheinlich auch sehr gut kennt. Auch ein Mann, dem Gott so ein bisschen auf die Selbstentdeckungsreise geschickt hat. Und das war Mose in der berühmten Geschichte am brennenden Dornbusch. 2. Mose 3 ist das aufgeschrieben. Gott hatte den Mose ja erwählt als Führer für sein Volk Israel, um sie aus der Knechtschaft in Ägypten herauszuführen. Und wir kennen die Geschichte, ja, der Engel des Herrn, der erscheint ihm in der feurigen Flamme da, in dem Dornbusch. Mose wird neugierig, läuft hin, um zu sehen, was das ist. Und dann lesen wir ab Vers 4. Als der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief ihm Gott aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht dazu, zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Mose, du begegnest gerade mir. Du und ich, wir sind jetzt alleine. Du, Mose, ich habe was mit dir zu reden. So begegnet uns Gott ja manchmal auch. Und nicht unbedingt mit brennenden Dornbüschen und auch nicht immer mit so umwerfenden Aufträgen, du sollst mein Volk aus Ägypten führen oder die Mega-Church in Traunreuth bauen oder so. Aber ich habe einen Auftrag. Und dann redet er mit ihm, Mose verhüllt sein Angesicht. Und dann gibt er ihm den Auftrag im Vers 10: Geh hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Ich weiß nicht genau, was passiert wäre, wenn Gott es 40 Jahre vorher gemacht hätte. Ihr wisst ja, 40 Jahre vorher war er der aufstrebende Prinz am Hof des Pharaos, war ausgebildet mit allem, was man damals an toller Ausbildung hatte. Er hatte viel Engagement und in diesem Engagement hat er den Ägypter erschlagen. Naja, ihr kennt die Geschichte. Und dann, naja, kam es zu der Flucht und dann vergingen 40 Jahre. Wenn Gott 40 Jahre vorher dem Mose begegnet wäre, um ihm zu sagen: Mose, ich habe einen großen Auftrag für dich. Ich weiß nicht, wie er reagiert hätte. Vielleicht hätte er viel selbstbewusster reagiert und gesagt: Herr, das ist die Aufgabe meines Lebens, auf die habe ich nur gewartet. Aber jetzt war er inzwischen 80 Jahre alt. Das war damals nicht nur übermäßig alt, kann man nicht vergleichen mit dem 80-Jährigen heute. Er hatte erst 2/3 seines Lebens hinter sich, er wurde ja 120. Also wenn du, sage mal, durchschnittliche Lebenserwartung 84 vielleicht hast, 2/3 davon wäre so ungefähr Mitte 50. Also wenn du jetzt Mitte 50 bist und Gott hat nochmal einen Auftrag, kannst du nicht immer sagen: Ich bin jetzt zu alt. Aber Mose reagiert, weil Gott ihn anspricht und er hat einige Einwände in Bezug auf sich selbst. Nämlich einmal: Wer bin ich denn schon? Sein erster Einwand. Vers 11. Wer bin ich? Ja, das kann eine ganz normale Reaktion sein. Wir sind in irgendeiner Lebenssituation oder jemand will uns einen Auftrag erteilen oder der Michi Bottisch kommt auf dich zu und sagt: Du, wir haben als Älteste gesprochen und sind der Überzeugung bekommen, du wärst genau der Richtige für die Kinderstunde. Also, ich habe dir jetzt die Steilvorlage gegeben, Michi, greif zu. Ja. Und ich weiß nicht, wie du reagierst, wenn Michi Bottisch wirklich kommt. Vielleicht sagst du, wer bin ich? Ja, wir können erschrecken von Aufgaben, weil wir so viele Einwände haben, die daher kommen, weil ich auf mich sehe. Wer bin ich schon? Es ist ja gar nicht so schlecht, wenn ein Mensch auch mal ein bisschen zusammengekürzt wird und dann mal zu dem Punkt kommt und sagt: Wer bin ich schon? Gott hatte viel harte Arbeit bei mir. Er muss beurteilen, ob sie schon fertig ist. Das will ich nicht beurteilen. Harte Arbeit bei mir, mich so runterzuholen von meiner Überzeugung, was ich so alles kann. war ein junger, dynamischer Mann und habe mich viel getraut. Und das ist auch nicht so schlecht. Und eine kleine Geschichte, die erzähle ich oft, ist so ganz symptomatisch. Ich war junger Missionskandidat, also so 23, da war hier eine Konferenz mit Bhakt Singh. Vielleicht kennen Freunde der Brüderbewegung ihn als Gemeindegründer aus Indien. War schon ein alter Mann. Sie mit einigen indischen Brüdern gekommen, haben hier Vorträge gehalten. Eines Morgens konnte Benedikt Peters nicht da sein. Das war der etatmäßige Übersetzer. Er konnte nicht und dann saß ich gerade im Büro und einer der Mitarbeiter kommt und sagt das Problem, da irgendeine Mitarbeiter, ja. Und dann habe ich gesagt, I could do this. Ich könnte das machen. Und er guckt der Bruder mich an und sagt, ja, wirklich? Und ich sagte zu ihm, it's no big deal. Ich warte heute noch darauf, Bhakt Singh übersetzen zu dürfen. Also jetzt ging es nicht mehr. Er ist im Himmel. Ja, und ich habe gedacht, er hat wahrscheinlich gemerkt, dieser Bruder, weil er ein geistlicher, reifer Bruder war. Hier ist ein junger Mann, der hat nicht das geistliche Format zum Übersetzer. Der ist ein guter Übersetzer. Der sollte nicht nur die Sprachen gut können, der muss sich zweitens auf den Redner gut einstellen und können und drittens eine geistliche Gesinnung haben. Und die hat man da ganz bestimmt an mir festgestellt. Also dieses Wer bin ich, musste mir Gott mal mühsam beibringen, dass ich mal an den Punkt komme, oh Herr, wer bin ich? Und das sage ich euch, das habe ich dem Herrn schon sehr oft gesagt, sehr oft. Das ist gut. Und dann sagt der Herr, ich will mit dir sein, also es ist gar kein Problem, Mose, wenn du nicht viel taugst, ich bin ja da. Also du bist jetzt gar nicht so wichtig, ich bin da. Mose war aber natürlich nicht zufrieden, wir kennen die Geschichte. Und er sagt im Vers 13, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Denkt der arme Kerl, der wusste weniger als alle Kinder, die da in der Kinderstunde heute Morgen waren. Denn wenn ich die fragen würde, wie heißt eigentlich der, dem wir nachfolgen, wer ist der, an den wir glauben, dann würden die Vierjährigen schon Jesus sagen können. Das wüssten sie. Nehme ich doch mal an, oder? Und Mose muss sagen, wenn die mich fragen, wer du bist und wie heißt du, dann würde ich ihm sagen, muss ich sagen, ich weiß nicht. Komisch, oder? Dass Gott einen Mann ruft in einen Dienst und er weiß nicht mal, wie Gott heißt. Also das heißt, er hat Einwände gebracht in Bezug auf seine Kenntnisse. Ich weiß so wenig. Das ist ein ganz bekannter Einwand. Ich kann keine Kinderstunde machen, weil ich weiß noch zu wenig. Kleiner Tipp, Michi, dann sag, dann bereite dich gut vor. Weißt du, man wächst immer im Dienst. Während man sich vorbereitet auf eine Kinderstunde, lernt man mehr, als man denkt. Gut, mancher ist sehr überzeugt von seinem Wissen. Der ist dann für Gott auch nicht brauchbar. Und so müssen wir uns kennenlernen. Wie gehe ich um mit meinen Kenntnissen? Selbst, mit vollem Selbstvertrauen, mit Selbstherrlichkeit oder mit lauter Selbstzweifel? Wer bin ich? Da will Gott mir helfen, dass ich zu einem gesunden Umgang mit mir selber finde. Mose ist immer noch nicht zufrieden. Kapitel 4, Vers 1. Oh, war zu schnell. Ist egal. Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Er musste nachdenken über ein freier Werden von der Meinung anderer über ihn. Die werden sagen, die werden denken, das ist denen ihre Meinung über mich. Und die viele Christen sind schon stehen geblieben wegen der Meinung anderer über sie. Der eine, der ist da richtig angestachelt, wenn die so über mich denken, dann beweise ich denen mal, dass sie nicht recht haben. Und ein anderer, der implodiert und sagt, oh, was denken die über mich und was sagen die? Und da freier zu werden von anderen Menschen, das war für mich eine schwere Lektion, das zu lernen. Nicht mehr so abhängig zu sein von dem, wie andere Leute reagieren. Da muss man sich entdecken lernen, wie reagiere ich auf den Widerspruch und den Zweifel und die Ablehnung, die mir andere Menschen signalisieren, wenn sie vor allen Dingen damit Unrecht haben. Wie gehe ich damit um? Man entdeckt sich. Mose gibt ihm dann den Stab in die Hand, ja, mit dem er ein Wunder vollbringen konnte, sagt, naja, das wird sie wohl schon überzeugen. Aber Mose ist noch nicht überzeugt. Und er sagt dann in Kapitel 4, Vers 10, ach mein Herr, ich bin von jeher kein beredter Mann gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Ich vermute mal, dass er es eher so gesagt hat und nicht so eloquent und singend. Vielleicht hat er noch einen Sprachfehler vorgetäuscht und falsche Zeitform gewählt, um zu zeigen, Herr, siehst du, ich kann nicht mal richtig ägyptisch und so. Ich meine, später, Gott ist ja gnädig, 2000 Jahre später, 1500 Jahre später, hat der Stephanus ja aufgedeckt, dass das gar nicht stimmt. Denn er war ja ausgebildet, wie hieß es da, in aller Lehre, jetzt finde ich den Vers gerade nicht, er war in aller Lehre und in allen Reden und so weiter der Ägypter ausgebildet. Aber es war halt seine Meinung. Er war in Zweifel gekommen in Bezug auf seine Fähigkeiten. Der Papa ist gar nicht da, den findest du hier vielleicht gar nicht. Ja. Kein Problem, kein Problem. Ja. Ja, er hatte zu tun mit dem Gedanken in Bezug auf die Fähigkeiten, die er hat oder eben auch nicht hat. Und ich meine, es ist ja ernst zu nehmen, wenn einer sich für eine Aufgabe nicht fähig fühlt, dann sollte man ihn auch nicht unbedingt zwingen. Aber wir können ihm Mut machen. Er kann lernen. Ich will mich auch nicht immer gleich entmutigen lassen, wenn ich jemanden frage, dann sage ich, ich glaube, ich kann das nicht. Vielleicht müssten wir manchmal ehrlicher sein, wie es Mose wurde in diesem Gespräch. Denn im Vers 13 sagt er zu ihm, mein Herr, sende, wenn du willst. Also er wollte gar nicht über seinen Schatten springen. Und wenn wir lernen, auch in der Seelsorge Gottes eine gesunde Beziehung zu uns selbst zu entwickeln, dann muss er manches demütigen, was zu viel Wildwuchs ist in der Selbstüberzeugung. Und wir dürfen aber auch lernen, uns Mut machen zu lassen, weil Gott aus dir etwas machen kann, wovon du nicht einmal träumst. Ich habe so viele Menschen gesehen, die sich Gott hingegeben haben, was der aus denen gemacht hat. Da bleibt mir manchmal der Mund offen stehen, denke ich, hey, ich kenne den noch, wie der jung war. Und was Gott aus diesem Menschen gemacht hat, wie der den befähigt hat. Seelsorge hat also auch diese Dimension, uns zu helfen zu einem gesunden Denken über uns selbst. Denn Geschwister, die Bibel lehrt weder zu sagen, ich bin ein Nichts, noch nährt sie unseren aus Satan geborenen Stolz. Wisst ihr, es gibt auch so Gläubige, die sagen, oh, ich bin nichts und ich kann nichts und ich taug nichts. Das finde ich schlimm, wenn man sowas sagt, weil man seinen Schöpfer lästert. Der hat diesen Menschen gemacht und Gott hat auch keine ich kann nichts, ich bin nichts, ich taug nichts geschaffen. Vielleicht hat man das noch nicht entdeckt. Vielleicht weiß man noch nicht, was eigentlich Gott in uns hineingelegt hat. Aber deswegen, das klingt dann so fromm. Wisst ihr, ja, ich bin ja nichts, ich kann ja nichts, ich taug ja nichts. Das klingt so fromm, aber es ist überhaupt nicht fromm. Also duldet solche Sätze nicht. Das, manchmal ist es verkappter Hochmut, vielleicht sogar ein, wie man neudeutsch sagt, Fishing for Compliments. Das eine sagt, ich kann ja nichts und die anderen fangen dann an, Loblieder zu singen. Das wollte man genau provozieren, das ist auch nichts. Aber Gott nährt natürlich auch nicht den Stolz in unserem Herzen. Und dürfen wir nicht vergessen, selig sind die geistlich Armen, denn sie kommen auch noch irgendwann auf die allerletzte Bank im Himmel. Nein, da stehe ich, denn das Himmelreich ist ihr. Gott bleibt da nicht stehen. Und deswegen ist es so gut, wenn wir in der Seelsorge Gottes bleiben, und ich wünsche dir, dass du viele Begegnungen mit Gott hast in seinem Wort, damit die Beziehung zu ihm reift und dass die Beziehung zu deinem Umfeld auch geordnet wird und dass deine Beziehung zu dir selber auch gesund werden kann und du lernst, durch Gottes Seelsorge zu der Persönlichkeit zu reifen, die Gott aus dir machen will. Und das ist mal der erste Punkt, dass du das mit Gott selber erlebst. Aber ich mache auch Mut zum offenen Austausch auch miteinander. Es ist manchmal gut, wenn ein anderer auch mal in unser Leben hineinschaut und uns mal eine Rückmeldung gibt über unser eigenes Herz, dass wir nicht nur mit unseren Gedanken alleine bleiben. Ich habe sehr, sehr hilfreiche Dinge erlebt im offenen seelsorgerlichen Austausch, wo ich über mich gesprochen habe, steht da, wo ich vieles Wichtige dazugelernt habe, Mut gemacht habe, bekommen habe manchmal auch Sünde erst richtig mal als Sünde definieren lernte, so wie Gott es gerade betonen wollte. Und wie wir in solche guten Gespräche kommen können, darüber will ich euch heute Abend noch ein bisschen mehr sagen. So wie wir gute, auch wertvolle Gespräche miteinander führen können. Ich bete noch und dann dürfen die unruhig mit den Hufen scharrenden Seealpsee-Eroberer endlich los. Lieber Vater, wir danken dir, dass du selbst der große Seelsorger bist und hast deinen lieben Sohn auf diese Erde gesandt, der in allen Dingen versucht wurde, genau wie wir, um ein barmherziger hoher Priester zu werden, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Danke, dass du wirklich in Christus dich als der gute Hirte geoffenbart hast, der uns versteht, der uns kennt. Und danke, dass du auch zugleich der Erlöser bist, dass wir frei werden von all dem, was die Sünde verbogen hat, wo wir gefangen sind in uns selbst, gefangen in der Sünde, gefangen in unserer Geschichte oder gefangen in falschem Denken, gefangen in sündhaften Mustern. Danke, Herr Jesus, dass du in deiner Treue uns begegnest als guter Hirte und als guter Seelsorger. Danke, dass du Mut machst, aber danke, dass du uns manchmal auch erschreckst, damit wir sehen, wer wir sind in deinen Augen, wer du bist. Danke für deine große Güte. Hilf uns, einander guten seelsorgerlichen Dienst zu tun, damit dein Name in unserem Leben verherrlicht wird. Wir beten dich an, du treuer Gott. Amen. Also viel Spaß am Seealpsee. Kommt gesund wieder und alle anderen dann in 34 Minuten zum Mittagessen.